Herzlich willkommen zum Podcast Digital Workplace Untold. Mein Name ist Sabine Graus, ich bin einer der Experten des Teams Digital Workplace bei BARC, auch zum Thema Enterprise Content Management. Und in der heutigen Folge sprechen wir über ECM und Prozesse. Es gab bereits eine veröffentlichte Folge zum Thema ECM und E-Akten. Viel haben wir da über Werkzeuge rund um das Dokumentenhandling und auch E-Akten gehört. Heute setzen wir uns eher mit dem Schwerpunkt Prozesse im ECM auseinander. Und für diese Folge habe ich mir noch einmal als Gast meinen Kollegen Michael Schickler eingeladen. Er ist einer unserer Experten auch zum Thema ECM bei uns im Team Digital Workplace bei BARC und begleitet, wie ich auch, in Consulting-Projekten die unterschiedlichsten Unternehmen zu deren optimierten digitalen Arbeitsplatz. Hallo Michael.
Hallo Sabine. Hallo an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Es freut mich, heute wieder dabei zu sein.
Michael, wie sieht es mit der Unterstützung von Geschäftsprozessen aus, gerade wenn man Richtung Enterprise Content Management denkt?
Da gibt es einiges, was ich berichten kann. Wie wir ja schon bei der letzten Folge gesagt haben, modernes Enterprise Content Management hat immer diesen prozessgetriebenen Faktor. Also nicht wie alte Archiv- oder Dokumentenmanagementsysteme, ich lege es nur ab und ich suche es und ich kann es mir anschauen, sondern wirklich Informationen in die Geschäftsprozesse bringen. Und da gibt es eine ganze Reihe an unterschiedlichen Möglichkeiten. Ich werde heute auch nicht alle aufzeigen in dem Podcast, einfach aus Zeitgründen.
Ja, ich wollte es gerade sagen, so viel Zeit haben wir heute nicht.
Genau, das machen wir nicht. Ich habe mal exemplarisch wichtige Beispiele mitgebracht, wie unterstützt werden kann. Wenn Sie sich erinnern an die letzte Folge, da haben wir viel über Indexdaten gesprochen, die dabei helfen, die Dokumente zu beschreiben, aber auch Bearbeitungsstände festzuhalten. Und eine ganz einfache Form, Prozesse zu unterstützen, ist über den Status eines Dokuments Aufgaben zu verknüpfen. Dokumentenstatus kann sein beispielsweise Dokument im Entwurf, Dokument in der Freigabe, Dokument freigegeben, Dokument Prüfung, Dokument abgelehnt. Also gibt es die verschiedensten Dinge, die ich mir hier frei definieren kann. Wenn wir jetzt ein Beispiel mal zur Hand nehmen, beispielsweise eine Arbeitsanweisung, die erstellt wird. Die Arbeitsanweisung ist erstmal im Status Entwurf. Im Entwurf kann ein gewisser Personenkreis die Arbeitsanweisung weiterschreiben, bearbeiten, die Zwischenstände ansehen. Irgendwann ist der Punkt, wo die Arbeitsanweisung dann in einem Zustand ist, wo sich die Autoren darüber einig sind, der ist eigentlich jetzt erstmal in der Form, wie er ist, final. Dann würden sie vielleicht den Status ändern und sagen, Status ist in Freigabe. Und jetzt mit diesem Statuswechsel erkennt das ECM-System das, was zu tun ist, auf Basis von Regelwerken. Die Arbeitsanweisung wird beispielsweise an die verantwortliche Mitarbeiterin für die Freigabe oder die Qualitätssicherung weitergeleitet. Über einen Job. Auf einmal sieht die Person in ihrem Posteingang, hey, da ist eine neue Arbeitsanweisung, die veröffentlicht werden soll. Ich muss das Ganze aber erst prüfen. Zustellung, wie gesagt, erfolgt automatisch. Dann nehmen wir mal an, dass hier die Vorgesetzte das prüft und für gut befindet, dann ändert sie wieder den Status. Also ein Indexfeld, vielleicht Status freigegeben. Dann passieren wieder Jobs im Hintergrund. Also A wird eine neue Version angelegt und auf Basis dieses Zustandwechsels wird diese Arbeitsanweisung auch für alle Mitarbeiter oder zumindest alle Mitarbeiter in dem Bereich, also alle, die diese Arbeitsanweisung betreffen, veröffentlicht. Und auf einmal sehen alle, hey, hier gibt's in dem Bereich eine neue Arbeitsanweisung. Das System kann dazu auch noch hinweisen, zu sagen, wir haben hier eine neue Verordnung für den Umgang im Lager beispielsweise, je nachdem, was diese Arbeitsanweisung beschreibt. Und alle sehen dieses Dokument. Also man hat einen einfachen Prozess nur am Basis von einem Indexfeld umgesetzt und einem Regelwerk im Hintergrund. Das ECM wusste immer genau, bei der Änderung des Status sind gewisse Dinge zu tun und konnte diese automatisch ausführen. Das ist alles noch relativ einfach, aber sehr, sehr effektiv. Hier reden wir noch gar nicht von irgendwelchen großen Workflows. Eine zweite Möglichkeit, und dann habe ich mir selber die Überleitung gegeben, ist der sogenannte Ad-Hoc-Workflow. Ad-Hoc-Workflow ist ein einfacher Workflow, der von den Mitarbeitenden direkt ausgelöst und definiert wird. Man kann sich das Ganze vorstellen wie eine Laufliste. Wenn ich beispielsweise einen Fachartikel schreibe und fertig bin, will ich, dass die Kollegin Sabine vielleicht drüber liest und noch unser Bereichsleiter, der Martin Böhn. Also würde ich einen kleinen Ad-Hoc-Workflow anlegen und den beiden Kollegen das Ganze zur QS zuschicken und sagen, kleinen Kommentar eingeben, bin mit meinem Artikel durch, lest bitte drüber. Dann bekommen beide auch das Dokument zugestellt. Und das wirklich Schöne dran ist, es wird nämlich der eine oder die andere sagen, ja super, das kann ich auch per Mail machen. Es wird immer auf das originale Dokument referenziert. Das heißt, hier wird keine Kopie angelegt von dem Dokument, wie ich es beim Versenden mit einer E-Mail mache. Es wird ein Zeiger gesetzt und beide sehen auf einmal in ihrem Posteingang, Michael hat einen Fachartikel, den gilt es jetzt zu prüfen, können ihre Aufgabe umsetzen, dann setzen sie ein Häkchen im Ad-Hoc-Workflow, geben vielleicht noch einen Kommentar ein, den ich dann wieder sehe, sowas wie, haben noch 3 Grammatikfehler gefunden, bitte überlegt nochmal beim Schlusssatz, das klingt nicht so rund und ich bekomme das Ganze zurückgespielt. Also der Ad-Hoc-Workflow für einfache Abläufe und deswegen auch Ad-Hoc, die ich aus meinem Arbeitsalltag selber raus bestimme, wo ich immer wieder Kleinstprozesse anlege, die dann auf die Art und Weise auch ausgeführt werden. Dann gibt's noch die komplexen Produktionsworkflows. Die nehme ich dann, wenn ich Prozesse habe, die komplexerer Natur sind. Wo ich sage, hier gibt's mehrere Mitarbeitende, die vielleicht einen Prozess teilhaben. Hier gibt's komplexe Regelwerke für die Umsetzung. Ich will hier vielleicht auch noch Daten gegenprüfen. Dann würde man so einen Workflow anlegen. Hier sieht die Anlage ein bisschen anders aus. Man macht es an der Stelle anders. Man entwirft einmal ein Workflow-Modell, das den Prozess und alle Wege, die der Prozess gehen kann, aufzeigt. Also nicht nur, was passiert, wenn alles ohne Fehler durchläuft, sondern was passiert, wenn was abgelehnt wird oder irgendeine Ressource nicht verfügbar ist oder das Dokument so nicht in Ordnung ist. Das wird alles in diesem Workflow festgelegt, die Wege. Dann wird dieses Workflow-Modell deployed, also eigentlich in Betrieb genommen. Die ganze Prozesssteuerung wird dann von dem Workflow-System im ECM selber ausgeführt. Es gibt dann Unterschiede. Es gibt Aktivitäten, die manuell ausgeführt werden, also immer da, wo der Mensch mit einbezogen wird. Das können Prüfungen, das können Freigaben sein. Alles Mögliche ist da denkbar. Und es gibt automatische Aktivitäten, die das System ausführt. Das sind wiederkehrende, standardisierte Aufgaben. Beispielsweise Vergleiche, Rechnungsdatum gegen die Daten im Bestellsystem, passen die übereinander? Da muss ich nicht einen Mensch hinsetzen, der beide Masken sieht. Sowas kann hervorragend das System selber machen. Das sind die beiden Arten. Meistens ist es eine Mischung, immer dann, wenn es um eine Kompetenz in der Entscheidung geht, um komplexere Dinge, wird der Mensch einbezogen und alles, was so einfache, standardisierte, wiederkehrende Aufgaben sind, die einfach gemacht werden müssen, die übergibt man an der Stelle dem System. Steuerung läuft über das System, das ist das Schöne. Man bekommt Aufgaben zugestellt, erledigt diese Aufgaben und dann werden die vom System automatisch weitergeleitet. Also beim Beispiel zu bleiben, wenn jetzt die Sabine sagt, Michael, guck über einen Artikel drüber, dann kriege ich den Artikel zugestellt. Mit einem Workflow-Schritt ist der Artikel okay, ja oder nein. Wenn nicht, dann bitte trage einen Kommentar ein, was nicht passt. Schau mir das an, bring dann meine Entscheidung, sag ja, der Artikel ist okay, Glück auf ja, dann ist der Prozess für mich dabei. Also die Rückmeldung an Sabine, das Weiterschreiten im Prozess übernimmt komplett automatisch die Workflow-Engine. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Ich muss mir meine Informationen nicht beschaffen, muss sie am Ende von meiner Aufgabe auch nicht weiterleiten. Es gibt ganz viele Beispiele. Also was häufig umgesetzt wird, sind beispielsweise Urlaubsanträge. Weil Urlaubsanträge haben meistens ein Dokument oder eine zentrale Maske. wo die Informationen eingetragen wurden. Und es gibt verschiedene Prüfschritte. Also einerseits die Personalabteilung, die erstmal prüft, hat derjenige überhaupt noch Urlaub? Oder ist da vielleicht eine allgemeine Urlaubssperre? Hat er noch Resturlaubszeit? Das ist eher mal so die formale Prüfung. Die kann natürlich, wenn führende Systeme angebunden sind, auch ein Stück weit automatisiert werden. Also zu gucken, wie viele Tage Urlaub will Schicklang, wie viel hat er offen, brauche ich nicht unbedingt einen Mensch. Dann gibt's auch noch eine inhaltliche Prüfung. Beispielsweise der Kollege beziehungsweise Vorgesetzte von Sabine und mir, der Martin, der auch nochmal drüber schaut und sagt, haben wir da gerade Projekte, sind vielleicht andere Leute aus unserem Team im Urlaub? Kann ich da auf Michael verzichten oder muss ich mit ihm nochmal reden und sagen, du nimm bitte 3 Tage später, wir haben da gerade was vor der Brust wie eine Veranstaltung. Das sind Beispiele. Mehrere Personen, die partizipieren, die alle ihre eigenen Aufgaben haben und natürlich dann noch das Ergebnis, das ja auch zu mir zurückkommen muss. Ich will ja dann auch ein Ergebnis haben. Auch das kann über Workflow zugestellt werden. Das beispielsweise heißt, dein Urlaub ist genehmigt. Klar, das ist, was wir uns alle wünschen und auch der Standard. Aber ein Ergebnis könnte auch sein, Personalabteilung hat gesagt, okay, dein Chef hat gesagt nein, weil da haben wir unser großes Digital Workplace Event und da bist du Speaker. Da sei bitte auch da und nicht im Urlaub, während der Rest der Abteilung arbeitet. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten, aber es ist immer wieder das, ich habe ein Modell. Das Modell beschreibt, was im Prozess passieren soll. Dann habe ich manuelle Rollen, die von Personen eingenommen werden, Antragsteller, Freigeber, Mitarbeiter, Vorgesetzter, also diese ganzen Verhältnisse und am Ende habe ich auch ein Ergebnis. Das Ganze ist, bei Dokumentenmanagement kommt das schon aus dem Bereich der Dokumentenzentrik. Also das heißt, eigentlich steht immer schon irgendwie ein Dokument im Mittelpunkt. Moderne Systeme können sowas aber auch mal losgelöst von einem Dokument machen. Zu sagen, warum habe ich eigentlich noch ein Dokument für einen Urlaubsantrag? Warum schreibe ich nicht vielleicht gleich die Daten, die ich für die Prüfung brauche, in eine Maske rein? Also deswegen Dokumente auf jeden Fall. Und es gibt auch einige Systeme, die sagen, ich brauche nicht unbedingt das Dokument. Ich kann auch Daten jeglicher Natur prüfen. Aber bei den komplexen Workflows, bei den Produktiv-Workflows, man muss sich einmal Gedanken machen über, wer ist verantwortlich, wie sind die Abläufe und definiert das. Also es ist ein Grundaufwand für komplexere Prozesse. Einfache Dinge kann ich dann mit Ad-Hoc-Workflows oder Statusmodellen auch sehr, sehr schön abbilden an der Stelle.
Du hast jetzt schon viel von Systemen geredet. Viele werden sich jetzt auch vielleicht am Beispiel Urlaubsantrag denken, ja, habe ich da nicht auch ein HR-System, wo schlussendlich auch mal solche Informationen landen sollten. Deshalb stehen die Systeme für sich allein oder sind sie Teil des übergreifenden Digital Workplace eines Unternehmens?
Die Systeme sind so aufgebaut, dass sie sich mit anderen Systemen verbinden und die diese integrieren können. Hersteller, die heute nur sich als einziges System sehen würden und nicht an Schnittstellen denken würden, die wären ganz schnell auch wieder vom Markt verschwunden. Wir sehen das ja aus unserer Praxis. Es gibt immer mehr Systeme. Auch schon kleine Unternehmen haben immer mehr unterschiedliche Applikationen und ECM ist ein Bestandteil davon, ein Bestandteil des übergeordneten Digital Workplace. Aber ECM will ja nicht alles ablösen, was es sonst noch in Unternehmen geht. Also auf jeden Fall integrieren in andere Systeme. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie so eine Integration laufen kann. Bei den Prozessen bin ich jetzt von den einfachen zu den komplizierten gekommen. Jetzt gehe ich hier mal von den komplizierten Methoden zu den einfachen. Also, eine Möglichkeit kann sein, dass sich ein ECM-System in ein führendes System integriert, für dieses Dokumenten verwaltet und einen Datenaustausch vornimmt. Das klingt jetzt alles sehr, sehr abstrakt. Deswegen will ich das mal am Beispiel eines ERP-Systems skizzieren. Im ERP-System werden ganz viele unterschiedliche Dokumente, Reports erzeugt. Jetzt werden die normalerweise erstmal in der eigenen ERP-Datenbank aufbewahrt. Was machen ECM-Systeme hier? Die können diese Datenbanken ansprechen und ziehen die Dokumente aus den Datenbanken raus und übertragen sie in die eigenen Archive. Also praktisch den ERP-Systemen werden die Dokumente erstmal weggenommen. Zurückgeschrieben wird aber ein Link. Ein Link, der den Aufruf des jeweiligen Dokuments im ECM-System ermöglicht. Das heißt, im Endeffekt für den normalen Mitarbeitenden, der jetzt vor seinem ERP-System, beispielsweise SAP, sitzt, ändert sich nichts. Der klickt auf einen Dokumentennamen und kriegt das Dokument angezeigt. Technisch wird es aber im Hintergrund über das ECM-System bereitgestellt. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, nicht alle Dokumente, die in einem ERP-System liegen, sind eigenerzeugt. Viele kommen auch von den Geschäftspartnern, also von Kunden und Lieferanten. Was passiert hier? Hier ist es so, werden diese Dinge in das ECM-System überführt und auf Basis der vergebenen Metadaten oder einer direkten Zuordnung beispielsweise, weil ich sowas in eine Lieferantenakte ablege, wird der Bezug hergestellt. Auf einmal erscheinen diese Dokumente, die ja eigentlich gar nicht aus dem ERP kommen und nie über dieses importiert wurden, trotzdem im ERP-System in der Anlagenliste oder in einer erweiterten Akte. Also auch die Seite, die Dokumente, die von außen eingehen, werden berücksichtigt. Der Anwender merkt erstmal wieder gar nichts davon. Das Dokument ist einfach da, dass jetzt da im Hintergrund irgendwo ein ECM mitspielt, ist dem erstmal egal und ist auch so nicht ersichtlich. Dadurch habe ich dann alle Dokumente. Und wenn ich von Dokumenten rede, ich habe es mehrmals schon gesagt, auch vor allem im letzten Podcast, da meine ich auch E-Mails an einem Platz zusammen. Ein Mehrwert wird wirklich da geboten, wenn es darum geht, erweiterte Ablagestrukturen bereitzustellen, beispielsweise Akten. Also es machen ganz, ganz viele Hersteller, sagen, wir wissen, viele Kunden arbeiten im ERP in der Anlagenliste. Wir ziehen die Dinge raus, aber wir stellen den Kunden dann eine wirklich richtig schöne Akte zur Verfügung, die diese ganzen Funktionen bereitstellt, die ich im letzten Podcast-Teil erwähnt habe. Also mit Registerstrukturen, intelligenter Darstellung, Prüfung, Versionierungsfunktionalität, Check-in, Check-out. Die rufen dann auf einmal aus ihrem ERP beispielsweise die Lieferantenakte auf und haben eine super moderne Akte in einem Fenster, wissen vielleicht gar nicht, dass das jetzt Dritttechnologie ist und sagen, oh, das geht aber einfach an der Stelle viel, viel schöner. Das ist die eine Möglichkeit des Zugriffs. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Es gibt jetzt auch Unternehmen, die sagen, jetzt habe ich diese ganzen Informationen im ECM liegen. Warum greife ich nicht direkt aus dem ECM zu? Beziehungsweise, warum greifen nicht Mitarbeitende, die eigentlich keine SAP-User sind, hier zu? Das kann ich auch machen, dass ich sage, ich habe die Dokumente ja eh, dann nehme ich noch Daten aus dem ERP-System, um die zu indexieren. Also beispielsweise bei einer Rechnung, die eine Ausgangsrechnung, die ich aus dem ERP-System übertragen habe, würde ich noch mitnehmen, an welchen Kunden ging die, welche Höhe war das Ganze, was für ein Rechnungsgegenstand war da grob adressiert. Und auf einmal kann ich diese Ausgangsrechnung auch aus dem ECM-System recherchieren. Warum macht man das? Naja, weil ich unterschiedliche Gruppen habe. Also die Buchhalter im SAP werden ihr SAP nicht verlassen. Für die ist das egal. Aber ich habe ja vielleicht Menschen wie Projektleiter, die sagen, ich will jetzt einfach mal sehen, ich habe dem Kunden eine Rechnung gestellt, die will ich nochmal aufrufen in meiner Projektakte im ECM. Die wollen dann gar nicht den Umweg über SAP gehen, sondern sagen, cool, das kann ich jetzt auch über das ECM direkt machen. Eine weitere Möglichkeit, wie gesagt, muss man wollen. Hierzu wird man dann einfach noch die Informationen im ERP-System nehmen, um dann die Dokumente zu indexieren und besser recherchierbar zu machen. Also Dokumente werden ausgetauscht, es werden Daten ausgetauscht, die Systeme werden verheiratet. Gründe, warum man das macht, sind einerseits die Entlastung der ERP-Datenbanken, die häufig ja nicht billig sind und die vollgelaufen sind, teilweise auch träge werden können. Und Dokumente haben natürlich einen erhöhten Speicherbedarf, im Gegensatz zu jetzt reinen Datensätzen. Das ist ein Grund, warum man es macht. Ein zweiter Grund ist die besseren Methoden der Dokumentenverwaltung. Also ich habe auf einmal eine richtig gute Akte, ich habe eine richtig gute Versionsverwaltung. Ich habe Dinge wie Check-in, Check-out. Ich kann auch kleine Workflows drauf laufen lassen, um zum vorherigen Punkt zurückzukommen. Also die Dinge miteinander ja zusammenbringen. Und der dritte Punkt, den habe ich gerade erwähnt, auch den Zugriff außerhalb von SAP zuzulassen. Das beziehungsweise jedes andere ERP-System auch. Es gibt viel SAP-Kunden, aber das geht natürlich mit Navision beziehungsweise Dynamics NAV genauso an der Stelle. Es ist auch nicht nur auf ERP-Systeme beschränkt. Sie können natürlich ähnliche Dinge auch machen, indem Sie CRM-Systeme integrieren und hier die Dinge rausziehen, im Archiv ablegen, Daten hin und her synchronisieren. Das kann auch ein Produktdatenmanagementsystem sein. Also hier ist sehr, sehr viel möglich. Unterschiede sind immer nur da. Je natürlich bekannter ein System ist und weiter verbreitet, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein Anbieter eine vorgefertigte Integration hat. Wobei eine vorgefertigte Integration immer noch einen gewissen Projektaufwand hat. Und ich auch andere Systeme, wo es keine vorgefertigte Integration kriege, mit Projektaufwand praktisch integrieren kann an der Stelle. Das war jetzt eine relativ komplexe Art der Integration. Wenn man sich auch schon überlegt, das ist ein eigenes Teilprojekt, ich brauche eine gewisse Logik. Man wird nicht jedes System so anbinden. Es gibt auch noch andere Beispiele einfacher Integrationen. Ganz einfaches Beispiel, das viele Systeme anbinden, ist eine Integration in Mail-Client, beispielsweise Outlook. Was passiert? Das ist ein Plugin. Ich kann Mails, die in Outlook ankommen, als User ins Archiv verschieben. Ich kann aber auch aus dem Archiv oder ECM-System abgelegte Mails da wieder aufrufen und weiter bearbeiten. Das ist eine clientseitige E-Mail-Archivierung. Ganz einfach, nicht irgendwie großes Projekt, eigentlich ein Plugin, das installiert wird, einmal getestet wird und schon habe ich meine E-Mails deutlich näher am ECM-System dran. Und auch hier wieder, ich löse damit Silos. Also die Mails bleiben nicht in Outlook, sondern die Mails gehen dann eben in die entsprechende Projektakte. Wieder das Grundgedanke eines ECM-Systems, ein zentraler Ablageort für alle Informationen. Dann gibt's noch Standard-APIs, das ist technischer, Web-Services beispielsweise, da kann man dann auch Verbindungen zu Systemen aufbauen, wo es vielleicht noch keine Integration geht und auch eine ganze Menge einfacher Schnittstellen, die aber sehr, sehr effektiv sind. Austauschverzeichnisse, die einfachste Art einer Integration beziehungsweise eines Dokumentendaten in Austausches mit einem ECM-System ist ein Austauschverzeichnis. System A legt in diesem Austauschverzeichnis ab. Das ECM-System kontrolliert es regelmäßig alle 10 Minuten. Wenn da was liegt, dann importiert das praktisch die Informationen, die da liegen und die werden weiterverarbeitet. Ganz, ganz einfach kann ich mit jedem Windows-Server und einer ganz einfachen Rechtevergabe machen. Auf der Ausgangsseite genauso. Das ECM-System hat etwas erstellt, spuckt das aus in so einen Ordner und das Folgesystem holt sich das ab. Das ist jetzt nicht unheimlich elegant und jetzt auch nichts, was wirklich einen Echtzeitdatenstand hat, aber damit kann ich wahnsinnig viel einfach abbilden. Und zu guter Letzt noch erwähnt, der PDF-Drucker, der ins Archiv geht. Ganz einfache Art, aus jeder Applikation, aus der ich drucken kann, mit einem speziellen Archivdrucker adressiere ich das Archiv, gehe auf Drucken, es wird ein PDF erzeugt und das liegt dann schon in meinem ECM-System, ohne hier über große, komplexe Schnittstellen zu reden. Spannende ist, natürlich hat ein ECM-System ja auch eigene Logik. Wir haben über eigene Prozesse gesprochen, über eigene Akten. Das ECM-System kann also ein führendes System da sein für Bereiche, die vielleicht kein führendes System haben. Es kann aber auch wirklich ein ganz stilles System im Hintergrund sein, das der Logik des führenden Systems wie im ERP-System folgt. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, kann man sehr, sehr viel machen. Und das macht gerade auch unsere Projekte, in denen wir alle sind, ja so spannend. Nicht jede Ausgangslage ist gleich, nicht jede Anforderung ist gleich. Man muss immer gucken, was hat der Kunde, wo will er hin und wie kann ich so ein System dann wirklich gewinnbringend einsetzen.
Ja, vielen Dank dir, Michael, für den kurzen Einblick zu ECM und Prozesse. Das, was du am Ende erwähnt hattest, so Integration, ECM-Systeme in führende Systeme, da wird es sicherlich in Zukunft noch eine Folge dazu geben, also mehr dazu bald. Zudem planen wir eine Folge ECM und Einsatzszenarien, also auch super spannend. Da werden wir auch ein bisschen berichten, was wir so in Projekten treffen. Empfehlen kann ich euch vor allem unsere Folge, die Michael auch schon ein paar Mal erwähnt hat, zu ECM und E-Akten. Da findet ihr viele Insights, Grundlagen, Begriffe, die sich rund um ECM drehen werden. Hört einfach mal rein, schaut rein. Natürlich stehen wir für Fragen gerne zur Verfügung. Ihr findet uns auf LinkedIn. Ihr könnt uns schreiben unter digitalworkplace@bark.de oder schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Wir freuen uns, von euch zu hören. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank dir, Michael.
Vielen Dank dir, Sabine. Wir sind inzwischen richtig eingespielt und ich freue mich auch sehr auf die Folge, die kommen wird mit den Einsatzszenarien, weil wir da einfach mal erzählen können über unsere Projekterfahrung, was uns häufig begegnet, vielleicht was klassisch ist, was eher skurrile Dinge sind. Und wir hoffen, dass Sie dann auch wieder dabei sind.
Da haben wir viel zu berichten.
Und uns zuhören.
Genau. Vielen Dank dir. Vielen Dank nochmal an unsere Zuhörer. Bis zur nächsten Folge Digital Workplace Untold.